Mein Name ist Andreas Seicher, herzlich willkommen zu meinem Podcast. In der ersten Serie ging es um das Thema Lebensbildung und jetzt starten wir eine neue Serie, wo ich mich der Frage widme, was junge Menschen und Ältere voneinander lernen können. Anlass dafür ist wenig überraschend mein neues Buch »Unsere neue beste Freundin, die Zukunft«, was die Jungen schon wissen und wir noch nicht. Und um diese Frage beantworten zu können, habe ich besonders begabte junge Menschen in Deutschland und in Österreich interviewt. Eine davon haben wir hier, die Sarah Todt, ist Absolventin der Sir Karl Popper Schule. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Was hast du eigentlich das letzte Mal einem älteren Menschen beigebracht?
Das ist lustig, weil gerade am Weg her hat mich eine ältere Dame gefragt, hat mir ihr Handy gezeigt mit Google Maps oben und hat mich gefragt, wie sie zu dem Punkt hinten auf der Wiedener Hauptstraße kommt. Und für mich natürlich ganz einfach, weil auf Google Maps hast du deinen Navigationspunkt und du hast die Straße angezeigt, aber sie hat sich gar nicht ausgekannt. Und ich habe dann wirklich mit zwei Handgriffen erklärt, dass man den Screen drehen kann, also die auf Google Maps kann man das ja so drehen und dass der Navigationspunkt sie darstellt. Wenn sie sich bewegt, bewegt sich das mit ihr. Das habe ich ihr schnell erklärt und die war komplett begeistert. Also wirklich lustig, dass das jetzt gerade... habe ich quasi ihren Zugang zu Google Maps, glaube ich, ein bisschen erleichtern können.
Ja, das ist eine super Geschichte, vor allem sehr praktisch und nicht theoretisch. Ja, ich habe mir auch überlegt, was ich von Jüngeren gelernt habe. Das wird erst ein Gespräch werden mit dem Valentin Wacke, der ja eine sehr spannende Reise unternommen hat. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich mit 19 eigentlich auch ein mutiger Reisender war, mit meiner damaligen Freundin, nur mit einem Interrail-Ticket und mit einem Zugplan von ganz Europa, ohne irgendeinen Plan gestartet, auf Bahnhöfen übernachtet. Und jetzt ist mir aber klar geworden, in den letzten Jahren ist meine Komfortzone beim Reisen deutlich größer geworden. Also ich plane Reisen teilweise Monate im Vorhinein. Das muss man auch, wenn man beruflich reist. Aber irgendwie geht man das schon ab, diese Spontanität, diese Abenteuerfreude und sozusagen, ich will gar nicht sagen gelernt, aber es hat mich eigentlich wieder zurückerinnert, dass man auch Reisen geben muss, wo man einfach auch einmal sozusagen loszieht und schaut, was passiert. Diese Freiheit, die nimmt dann im Alter bei manchen zumindest ab.
Das stimmt. Ich glaube, dann hat man auch so viele andere Dinge im Kopf, wo man sich denkt, Sachen, die man schon übers Leben gelernt hat, wo man weiß, so diese ganzen Denkmuster, dass man immer wissen muss, wo man anfängt, wo man hingeht. Ich glaube, das hat man im jungen Alter noch nicht so sehr ausgeprägt, oder? Es ist doch schwer, das dann abzulegen, glaube ich.
Ja, und ich habe schon ein paar sehr extreme Geschichten gemacht. Also ich war Wahlbeobachter bei den ersten freien Wahlen im Irak, im Norden von Kurdistan. Das war Wahnsinn. Schon ziemlich... aber ich habe schon das Prinzip, je gefährlicher unter Anführungszeichen oder je fremder ein Land ist, umso besser bereite ich mich vor. Mhm. Ja? Also ich bin schon einer... Der solche Dinge nicht ganz spontan macht, sondern schon schaut, es ist ein Unterschied, ob man im Wienerwald spazieren geht oder ob man durch die Berge von Tibet wandert. Das verlangt eine andere. Ja, aber es gibt da solche, die gehen da einfach los. Was hast du denn von älteren Menschen gelernt?
Einige Dinge. Ich glaube, gerade im Teenageralter, da will man die ganzen Dinge, die man von der Mutter immer hört, gar nicht so annehmen, weil man sich denkt, ja, was weiß die schon, aber dann, ich finde, je älter man wird, desto mehr schätzt man auch das, diese Lebenserfahrung, die Ältere mitbringen, schätzt man dann irgendwie mehr wert. Also ich glaube, da gibt es viele Beispiele, aber was mir jetzt so einfällt, ist, dass meine Mutter und meine Oma mir immer sehr viele Hausmittel mitgegeben haben, für wenn ich krank bin. Das habe ich früher irgendwie total abgelehnt und habe immer auf Medikamente gesetzt, aber dann denke ich mir immer, dieses Wissen kommt ja von irgendwo her und wenn man dann auch offen darauf zugeht und das annimmt, also ich habe auf jeden Fall nur positive Erfahrungen in letzter Zeit damit gemacht. Ja.
Du hast ja, glaube ich, jetzt das Buch eines älteren Menschen vor kurzem gelesen, nämlich meines, das ich dir geschickt habe. Mhm. Was ist denn da drinnen, wo du sagst, das war für mich eigentlich neu und interessant oder überraschend?
Ich finde, was mir besonders gefallen hat, war der Punkt, dass diese Offenheit von den jungen Menschen zu lernen und anzuerkennen, dass wir vielleicht eine andere Sicht auf Dinge haben und das auch anzunehmen und versuchen, auf eine Ebene zu kommen und in diesen Dialog zu gehen, anstatt in eine Diskussion, dass es nicht darum geht, wer gewinnt eine Diskussion, sondern dass es darum geht, dass man sich austauscht, versucht, sich gegenseitig auch zu verstehen. Das finde ich eigentlich den Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich viel für mich mitgenommen. Ja.
Ich bin in meinen Gesprächen da manchmal schon ein bisschen tiefer gegangen, weil die Jungen haben mir eigentlich alle gesagt, ja, ganz wichtig ist Toleranz, man muss jeden Menschen so nehmen, wie er ist. Mhm. Da habe ich gesagt, aha, und den Herrn Putin, den nehmen wir auch so, wie er ist. Dann gab es natürlich einen Aufschrei, na, den kann man natürlich nicht so nehmen, wie er ist. Mhm. Mir ist schon aufgefallen, dass da eine sehr idealistische Sicht auf die Welt herrscht, die eben noch nicht gehärtet ist. Jetzt bist du doch schon einige Jahre aus dem geschützten Bereich der Popperschule, aus dieser Blase in eine ein bisschen größere Blase, nämlich die des Studiums, gewechselt. Du hast ja nicht in Österreich studiert am Anfang, sondern du hast...
Ich habe in Amsterdam studiert, genau.
Was war da die Idee, einfach weg oder warum gerade Amsterdam?
Amsterdam, weil ich ein College machen wollte. Also diese Art von Colleges gibt es in Europa, eher in den nordischen Staaten und in England. Ich habe mich dann aber für Amsterdam entschieden, einfach weil die Stadt auch eine spannende Stadt ist. Und ich wollte auch weg, also ich wollte raus, ein bisschen aus meiner Komfortzone. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ich kannte mich aus in der Stadt, ich wollte mal was ganz Neues machen. War für mich natürlich auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil gerade auch die englische Sprache war für mich am Anfang ein Hindernis. Und zwar nicht, weil ich in dem Sinne schlecht war, aber einfach, weil im Studium du auf einem akademischen Level Englisch verstehen und konversationssicher sein musst. Und das hat mich am Anfang ein bisschen geschreckt. Aber dafür kann ich sagen, jetzt bin ich auf jeden Fall sicher, verhandlungssicher, ja. Und in meinem Studium war es so... Lustigerweise war das noch mehr eine Blase, finde ich, als in der Popperschule, weil die Schüler generell recht behütet alle aufgewachsen waren. Das war ein bisschen ein ähnliches Konzept wie in der Popperschule, also dass es recht ein bisschen selektiv war, reinzukommen. Viele Kinder von Botschaftern und irgendwelchen internationalen Menschen. Und ich finde, da hat man noch viel mehr gemerkt, dass die sehr behütet aufgewachsen sind. Und... auch sehr extreme politische Meinungen hatten. Also Kapitalismus ging für die alle gar nicht. Damit konnte ich mich aber nicht so identifizieren, weil für mich ist dieser extreme Weg in keine Richtung gut. Also ich finde, man muss irgendwann einen Mittelweg finden und ich finde es auch sehr realitätsfern, ein Wirtschaftssystem komplett abzulehnen und nicht anzuerkennen, dass wir in diesem System leben. Und ich kann schon verstehen, dass man eine Kritik daran äußert, aber ich finde, dann muss das auch in der Realität basiert sein. Also man muss von dem heutigen Weg quasi versuchen, das zu ändern, aber man kann nicht das komplette System von heute auf morgen verlangen, dass das revolutioniert wird, ja.
Und Amsterdam ist ja nicht nur eine sichere Stadt, wie wir wissen. Das ist ja dann ein totaler Gegensatz, weil ja. Stadt mit einer hohen Kriminalität, mit großen Drogenproblemen und so weiter. Hast du das irgendwie mitgekriegt, oder?
Nicht so sehr, weil wir haben auf einem Campus gelebt, am Rand der Stadt und das war eigentlich sehr sicher. Science Park, das war so ein richtiger Studentenhub quasi.
Aber du wirst ja sicher so Abenteuerreise in die Stadt auch gemacht haben.
Ja, ja. Also im Zentrum ist es mir schon aufgefallen, dass es ab und zu unangenehm war. Aber ich muss sagen, das waren auch hauptsächlich Touristen, unangenehme Touristen, die in die Stadt gekommen sind. Aber sonst Kriminalität habe ich jetzt nicht wirklich erlebt. Also nicht viel mehr als in Wien. Wenn man in Wien in ungute Gegenden geht, dann... Ich finde, dass das in Amsterdam nicht schlimmer gewesen ist hier, ja.
Eines, was die Popperschule ja auszeichnet, ist COSO. Das ist Kommunikation und Sozialkompetenz, ein eigener Gegenstand, mit dem wir sozusagen auf, und da gibt es ein Kapitel in meinem Buch, Sozialkompetenz kann man nicht googeln, aber man kann es erlernen. Was hast du denn an Sozialkompetenz mitgenommen, das dir dann nach der Popperschule geholfen hat?
Ja, also zunächst einmal fand ich es wirklich, ich glaube, COSO war mein Lieblingsfach tatsächlich in der Schule und ich fand es toll, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu lernen. Und ich finde, wenn man das Leuten erzählt, die denken sich dann so, ja, kann man ja nicht lernen im Buch, Sozialkompetenz. Aber ich finde, wir haben wirklich so viele Sachen mitbekommen von den Lehrern, wo es darum geht, gerade diesen Konstruktivismus, dass jeder seine eigene Realität hat. Und dass man das auch anerkennen muss, dass man nicht verlangen kann, dass jeder einen Standpunkt gleich versteht wie die andere Person. Ich finde, das habe ich auf jeden Fall total mitgenommen aus dem Unterricht.
Und wie hast du es dann dort konkret anwenden können? Das wollte ich eigentlich wissen.
Also generell, wenn ich mit Menschen rede, Diskussionen führe, wo Menschen auch komplett andere Sichtweisen haben wie ich versuche dann immer zu verstehen, okay, woher kommen sie? Warum haben sie vielleicht diese manchmal extreme Meinung? Und versucht dann, dass wir vielleicht durch ein Gespräch irgendwie darauf kommen, dass wir gar nicht so verschieden sind am Ende des Tages, sondern dass wir einfach gewisse Erfahrungen gemacht haben und die führen zu einer Meinung am Ende. Aber im Grunde wollen wir irgendwo dasselbe, dass es uns allen gut geht, dass wir gesund sind, dass wir glücklich sind. Und viele Menschen finden dann halt einen Weg irgendwie anders, einfach durch Erfahrungen, die sie geprägt haben. Ja. Genau.
Okay. Ja, das ist Störung gerade vorher. Ich habe gesehen, du bist auf der Ehrentafel der Sir Karl Popper Schule und zwar als Schachspielerin, weil du bei den Schachmeisterschaften in Wien einen Spitzenplatz erreicht hast. Um gut Schach spielen zu können, braucht man räumliches Verständnis, gute Strategie, aber man braucht auch bestimmte soziale Kompetenzen. Was sind denn die sozialen Kompetenzen, die man braucht?
Ja, ich finde beim Schach, man hat immer einen Gegner und ich finde, je weiter das Spiel dann voranschreitet, fängt man schon an, ein bisschen den Gegner zu verstehen und merkt, ist das eher ein Gegner, der sehr offensiv spielt oder sehr defensiv und man fängt dann irgendwie an, ein Profil von diesem Gegner zu bauen, obwohl man ihn ja eigentlich gar nicht kennt. Ich finde, da könnte man vielleicht sagen, dass da die Sozialkompetenz eine Rolle spielt, ja.
Mittlerweile gewinnen ja die hochentwickelten Schachprogramme, ist ja der Mensch chancenlos in Wirklichkeit gegen die hochentwickelten. Ja. Ist ja irgendwie schade eigentlich. Es spielen ja dann nur mehr die Maschinen gegeneinander.
Stimmt, ja. Ja, ich finde, da geht ja auch, ich finde, das muss man aber auch differenzieren, weil ich finde, das eine ist ein Computerspiel, aber beim Schach geht es ja wirklich mehr darum, dass du selbstständig denkst und mit deinem Gegner so quasi ein Spiel, ein eigenes Spiel jedes Mal aufs Brett bringst.
Ist das schon mal passiert, dass du technisch besser warst und strategisch, aber aufgrund mangelnder Sozialkompetenz verloren hast oder gewonnen hast?
Ich würde sagen, wenn ich den Gegner falsch eingeschätzt habe, ja. Wenn ich dann einen Zug setze, der vielleicht sehr offensiv ist und dann mein Gegner den aber dann total abwehrt oder quasi meine Strategie nicht aufgeht. Ich glaube, in die Richtung sicher, ja.
Schach ist eine männliche Domäne, noch immer. Aber es hat eine Netflix-Serie gegeben, die das zumindest kurzzeitig verändert hat. Das war das Damen-Gambit. Ich nehme an, du hast dir das angeschaut. Ja, ja. Was hat das bei dir ausgelöst? Es hat auf alle Fälle ausgelöst, dass viel mehr Frauen sich für Schach interessiert
haben. Ja, fand ich super. Ich fand es super, dass mal eine Serie rausgekommen ist, wo das thematisiert wird. Und ich muss leider sagen, ich habe mich da sehr wiedergefunden, weil ich finde, die Serie bedient schon ein gewisses Klischee, dass eben Frauen nicht sehr ernst genommen werden und unterschätzt. Ich muss sagen, das habe ich auch oft wahrgenommen. Also ich habe viele Spiele gespielt, wo ich das Gefühl hatte, mein Gegner nimmt mich nicht ganz ernst. Und das hat mir auch einen Vorteil gegeben, weil er mich falsch eingeschätzt hat und ich dann dadurch einfacher gewinnen konnte, weil ich einfach Züge gesetzt habe, die nicht erwartet wurden von mir. Ja.
Aber ab einem bestimmten Level wird ja nach wie vor Männer und Frauen getrennt im Schach, oder habe ich das falsch?
Kommt drauf an. Ich glaube, es gibt verschiedene Bewerbe. Es gibt zum Beispiel auch bei den Schulmeisterschaften einen gesonderten Frauenbewerb, aber da ist es schwer, dann genug Mädchen zu finden, die dann überhaupt spielen wollen. Ja, genau.
Wann hast du denn, Schach ist eine Sache, aber wann hast du denn einmal eine Fähigkeit das letzte Mal gelernt, die nichts mit deinen schulischen Fähigkeiten und mit deinem Beruf zu tun hat, wo du gesagt hast, da habe ich mir wirklich was Neues beigebracht?
Ich habe gern so ein kreatives Outlet immer irgendwie, so im stressigen Alltag suche ich mir immer irgendwie eine kleine Sache, wo ich ein bisschen kreativ sein kann. Das heißt, ich habe oft gemalt für mich. Ich habe letztens angefangen, so kleine Ketten und Armbänder zu basteln. so ein bisschen die kindliche Seite irgendwie rauslassen. Und ja, ich glaube, ich habe mir als letztes wahrscheinlich beigebracht, auch zu häkeln. Das war auch nett. so ein entspannendes.
Das hatte ich lustigerweise schon mit einer anderen Frau hier im Podcast. Ja, die hat auch zu häkeln begonnen. Zu stricken hat die, glaube ich, begonnen.
Ja, ist auch sehr meditativ.
Okay. ich habe dich jetzt noch gar nicht gefragt, du studierst ja jetzt glücklicherweise wieder in Wien an der Wirtschaftsuniversität. Was studierst du da?
Genau, ich studiere Digital Economy im Master.
Ja.
Da geht es quasi da. Es ist ein recht neues Studium, wo es darum geht, so ein bisschen die digitale Transformation zu verstehen und voranzutreiben. Und das Studium dient so als Schnittstelle zwischen der IT und der Wirtschaft. Das heißt, für mich macht das auch sehr Sinn, ein sehr zeitgemäßes Studium. Und wir lernen auch technische Sachen, so zu programmieren zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie auch eine neue Challenge, die ich mir jetzt annehme, ja.
Also du weißt, ich bin in meinem Hauptjob Unternehmensberater und Digitalisierung ist so seit 10, 20 Jahren das große Schlagwort, wir müssen alles digitalisieren. So. Und jetzt kommt aber auf einmal AI, also künstliche Intelligenz, und da gibt es einen massiven Unterschied, ja. Also da gibt es welche wie den Yuval Harari, den israelischen Vordenker, Visionär, der sagt, das ist die erste Technologie, die sozusagen aus sich heraus auch über den Menschen Entscheidungen treffen kann. Digitalisierung hat ja jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive die Möglichkeit, Dinge effizienter zu machen, Dinge anders zu machen, hat natürlich auch großen Einfluss, aber künstliche Intelligenz ist etwas anderes, oder siehst du das nur eine Fortsetzung? Oder anders gefragt, welche Rolle spielt in deinem Studium jetzt schon künstliche Intelligenz?
Also für mich ist künstliche Intelligenz immer noch mehr Mittel zum Zweck. Also ich sehe jetzt nicht die Riesenrevolution, also es ist natürlich ein großes technologischer Fortschritt, aber ich finde trotzdem, also ich bin der Meinung, dass wir das eingrenzen können und dass wir das einfach nur schlau einsetzen können und uns aber nicht unbedingt extrem davor fürchten müssen. Ja.
Aber unabhängig vom Fürchten, du sagst, du lernst Coding oder Programmierung. Nur der wesentliche Unterschied ist ja, dass man, glaube ich, davon ausgeht, dass künstliche Intelligenz sich ja jetzt schon selbst programmieren kann. Du kannst, glaube ich, auch wenn du programmieren nicht kannst, wenn du künstliche Intelligenz gut anwenden kannst, schreibt dir die künstliche Intelligenz ja jetzt schon deine Programme.
Ja, ja.
Also das finde ich hat schon einen gewissen revolutionären Charakter. Und
das stimmt.
Du studierst ja Wirtschaft letztlich. Wie wird das die Wirtschaft beeinflussen? Diskutiert sie darüber? Ihr habt tolle Professoren, die sich damit beschäftigen. Was sagen die? Was kann ich als Älterer lernen?
Also in der Uni haben wir es von der Perspektive noch nicht besprochen, also noch keine Diskussion in die Richtung geführt. Aber ich gebe da vollkommen recht, dass man die künstliche Intelligenz auf jeden Fall schlau einsetzen kann, gerade fürs Programmieren, das mache ich auch genauso. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann nicht einfach die künstliche Intelligenz alles machen lassen sollte, sondern man sollte sie gescheit anwenden können und vielleicht partiell einfach gewisse Sachen machen lassen, aber trotzdem verstehen, was dahinter passiert. Also auch wenn ich einen Code schreibe, kann ich das natürlich die künstliche Intelligenz machen lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach die verschiedenen Abschnitte zu verstehen und sie dann quasi selbst zusammenzubauen, damit man auf ein Ergebnis kommt, das man selbst auch will. Ja, aber ich finde natürlich, dass die künstliche Intelligenz eine riesige Chance für uns alle ist, die Arbeit effizienter zu machen und vielleicht auch mal übernehmen lassen von der künstlichen Intelligenz. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und auch anwendet, ja.
Und wie ist das mit Hausarbeiten schreiben? Weil das war ja, glaube ich, vielleicht. Gut, bei der Popperschule gab es ja die breit wirksamen Anwendungen wie ChatGPT noch nicht wieder fertig. Aber jetzt an der Uni ist ja eigentlich sehr bequem. Ich lasse mir meine Hausarbeit von ChatGPT schreiben, tu es noch ein bisschen verändern.
Ja.
Sehr effizient.
Ja, also ganz so ist es nicht. Es gibt sicher Studenten, die das so machen. Aber uns wird auch sehr ans Herz gelegt, das nicht so zu machen. Erstens, weil wir sind auch da, um was zu lernen. Und ich glaube, es ist auch in unserem Interesse, eigene Arbeiten zu schreiben. Wo es aber schon sinnvoll ist, dass wenn man vielleicht am Schlauch steht manchmal oder keine Idee hat, wie man eine Arbeit strukturieren soll. Also für das verwende ich es manchmal. Wenn ich sage, schau, ich will diese Sachen in meinem Paper beschreiben, ich will das alles abhandeln und dann finde ich es manchmal hilfreich, dass mir eine Struktur gegeben wird. So in die Richtung finde ich es ganz gut. Aber um wirkliche Texte zu schreiben, ich finde, da merkt man dann oft schon, dass es nicht von einem Menschen kommt. Und deswegen bin ich da auch vorsichtig. Also ganz zum Schreiben verwende ich es nicht. Und machen eigentlich meine Mitstudenten auch kaum. Ja.
Ich habe in meinem Buch, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist, ein Kapitel über künstliche Intelligenz. Nützen Sie künstliche Intelligenz als Werkzeug wie einen Schraubenzieher, solange der Schraubenzieher sich nicht von selbst dreht. Und darin habe ich ja, das schreibe ich ja dann am Schluss, zwei Passagen von künstlicher Intelligenz formulieren lassen. Achtung, Test. Und das Lustige ist, die erste Passage haben schon meine Testleser sofort erkannt, weil sie sich gedacht haben, warum schreibt er auf einmal so komisch. Ich habe aber dann eine zweite Passage drin und da geht es darum, wie erkennt man, ob ein Text von künstlicher Intelligenz geschrieben ist. Und der Text ist aber auch von künstlicher Intelligenz geschrieben und das haben dann nicht mehr, haben dann viele nicht mehr. Die zweite Falle haben sie dann nicht mehr gesehen. Was mich interessieren würde, ist das Leistungsverständnis deiner Generation. Ich weiß, ich bin kein Freund davon, Generation Z, alle sind gleich, sie sind genauso unterschiedlich wie alle Generationen vorher. Mhm. Aber man unterstellt dieser Generation ja, dass sie bei weitem nicht mehr so leistungsorientiert, karriereorientiert sind, dass Work-Life-Balance, Freizeit eine viel größere Rolle spielt. Meine Interviews bisher haben gezeigt, dass dem nicht so ist, dass vor allem die begabten Jungen durchaus bereit sind, weiterhin ihr Bestes zu geben, allerdings unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und da wollte ich dich jetzt einmal fragen, wie ist denn dein Leistungsverständnis? Mhm.
Genau, da gibt es eher eine gute Passage im Buch auch, wo das besprochen wird. Und da sehe ich mich auch sehr, also da sehe ich mich selbst auch sehr. Also ich finde, ich bin leistungsorientiert auf jeden Fall. Ich bin auch karriereorientiert und mir ist es auch wichtig, mein Bestes immer zu geben, aber eben unter gewissen Voraussetzungen. Also ich würde nicht gern mein komplettes Leben für die Arbeit aufgeben. Ich würde gern, also ich bin total bereit dafür, viel zu geben und viel zu leisten, aber ich finde, das muss auch irgendwo enden. Und mir ist es wichtig, dass ich meinen Tag auch irgendwo noch für mich selbst habe, weil es mir sehr wichtig ist, zum Beispiel zum Sport zu gehen oder einfach Zeit mal habe, mit mir allein zu sein, weil ich finde, das ist total wichtig, um nicht in so einem Rad gefangen zu werden, wo man ja auch sieht, dass viele Menschen dann psychisch an Burnout oder Depressionen leiden. Und ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, dass viele Menschen einfach nicht mehr ganz bei sich selbst sind, weil sie einfach so viele Stunden und ihnen so viel verlangt wird in der Arbeit. Aber ich finde, dass Leistung nicht unbedingt damit zu tun hat, wie viel Zeit man in der Arbeit absitzt, sondern es hat viel mehr damit zu tun, was leiste ich tatsächlich. Und wenn das einmal nur 5 Stunden in der Arbeit sind, in der ich wirklich konzentriert gearbeitet habe, dann finde ich, sollte das auch in Ordnung sein. Als wenn ich 5 Stunden vielleicht arbeite und dann die letzten 3 oder 4 eh nur noch die Zeit absitze. Also ich finde, es wär, glaube ich, gut für alle, wenn auch mehr Vertrauen in die Menschen gesetzt wird, dass sie ihre Arbeit selbstständig erledigen und dann sie im Gegenzug aber dafür auch einfach mehr Freizeit bekommen, ja.
Ich habe ein bisschen ein Paradoxon in meinen Interviews herausgefunden, also sozusagen vom idealistischen Anspruch sind die Jungen eigentlich alle, sagen ja 4 Tage Woche und das kann ich mir alles sehr gut, 30 Stunden kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Wenn ich sie dann aber frage, vor allem die aus der Schule heraus sind, wie viele Stunden arbeitest du denn tatsächlich, wenn du auch viele engagieren sich ja auch sozial, wenn du das zusammen, dann kommen wir aber eher auf 50, 60 Stunden Tage, Woche. Wie ist denn das bei dir? Wie viele Stunden arbeitest du ehrlich wirklich in der Woche?
Puh, gute Frage. Ich würde wahrscheinlich auch 50 schätzen. Ich studiere eben, aber ich arbeite auch daneben. Ich engagiere mich gerade nicht, aber ich habe auch oft neben der Uni viele Projekte schon mitgemacht. Also da stimme ich, glaube ich, zu, aber ich finde zum Beispiel, also ich finde, mich freiwillig engagieren ist für mich dann auch keine Arbeit in dem Sinn, sondern das mache ich auch irgendwie gern. Aber genau für sowas wird ja dann keine Zeit gegeben im normalen Arbeitsverhältnis. Das heißt, ich finde, auch wenn man volle Wochen hat, heißt das ja nicht unbedingt nur, dass man nur arbeitet. Also ich finde, es wäre wichtig, dass man die Zeit bekommt und den Raum, Dinge zu tun, die einen selbst irgendwie erfüllen. Mhm. Und wenn das für mich ist, dass ich mir eine neue Sprache beibringe oder mich irgendwo engagiere, dann finde ich, ist das auch vielleicht Arbeit in dem Sinn, aber es gibt mir irgendwie auch was zurück, finde ich. Als nur.
Dann bleiben wir da gleich. Was erfüllt dich denn? Also was macht dir Freude? Wo findest du deinen Sinn im Leben?
Ich finde auf jeden Fall, also mich sozial zu engagieren, war mir immer schon wichtig. Will ich auch jetzt wieder machen. Das habe ich während meinem Bachelorstudium, war ich immer in verschiedenen Projekten involviert. Ich finde es total wichtig, dass man auch mal über den Tellerrand schaut und irgendwie eine andere Perspektive einnimmt und mal sich vor Augen fügt, wie privilegiert man selbst eigentlich ist. Das finde ich immer wichtig und auch irgendwie zurückgibt von dem, was man vielleicht selbst das Glück hatte zu haben. Ja, und sonst, ich mache gern Sport. Also das ist für mich auch wichtig.
Was machst du denn?
Ich gehe laufen, ich gehe sonst Krafttraining, also einfach um meinen Kopf frei zu bekommen. Das ist mir vor allem mental wichtiger als körperlich, weil ich finde, das gleicht sich sehr aus. Ja, und sonst schaue ich eben, dass ich mich auch kreativ irgendwie auslebe. Das ist dann für mich so entspannend und mal kurz ganz woanders. Weniger von diesem Leistungsorientierten, dass es ein gewisses Produkt sein muss, sondern einfach nur, ich mache jetzt was, um es zu machen, ohne dass ich jetzt daraus was Großartiges produzieren muss. Das finde ich irgendwie auch wichtig für mich, ja.
In unserer Welt geht es ja auch darum, Probleme zu lösen, ungelöste Probleme. Das kann ein soziales Problem, das kann ein wirtschaftlicher. Gibt es irgendein ungelöstes Problem, das dir eigentlich täglich begegnet, wo du sagst, dem möchte ich mich einmal widmen? Oder was sind so ungelöste Probleme, die dich beschäftigen?
Ja, also vielleicht zu dem Thema, worum es ja auch jetzt hier in dem Gespräch geht, diesen Dialog zwischen Jung und Alt zu schaffen, das fände ich wichtig. Ich habe nämlich in meinem Bachelorstudium in Amsterdam haben wir ein Projekt gemacht, wo es darum geht, die Digitalisierungsstrategie von Amsterdam zu analysieren in hinsichtlich sozialer Aspekte. Und uns ist aufgefallen, dass vor allem die ältere Generation total ausgeschieden wird, weil gerade in den Niederlanden setzen sie sehr viel komplett nur noch auf online um und übersehen aber, dass ältere Menschen da total ausgeschlossen sind davon und viele haben nicht die Möglichkeit, zu ihren Enkeln zu gehen, die alles machen zu lassen. Das heißt, gerade in der Hinsicht fände ich es wichtig, dass man Plattformen schafft oder irgendeine Art von Austausch ermöglicht, dass ältere Menschen mehr mit Jungen in ein Gespräch kommen. Und ich glaube, das wird beiden Generationen einfach helfen, die anderen besser zu verstehen. Ja.
Das ist ja eigentlich das Ergebnis, das Ende meines Buches, das ich nenne das dynamische Dreieck. Mhm. Ich praktiziere das auch, wo ich sage, also Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung wie ich, die hoffentlich noch offen für Neues sind, tun sich zusammen mit zwei, drei Jungen. Das ist bei mir der Julian und der Adam. Und quasi auf gleicher Augenhöhe bringen die mir die Dinge bei, meistens technologische Dinge, aber auch wie die Jungen bestimmte Dinge in der Welt sehen. Und ich kann sie mit meinem Netzwerk unterstützen, ich kann sie als Mentor unterstützen. Mhm. Und wichtig ist, das dritte Element ist aber Technologie. Das hast du schon angesprochen, das ist eine große Herausforderung auch für die ältere Generation, vor allem, weil sich das ja ungemein schnell beschleunigt und weiterentwickelt.
Ja.
Für mich ist das eher Stress, wenn ich ständig von Windows gefragt werde, ob ich jetzt das neueste Upgrade haben will. Bin sehr froh, dass ich das jetzt einmal verstehe und ich brauche keine zusätzlichen Funktionen. Ja. Für die Jungen ist das interessant, immer den letzten Stand der Technologie zu haben. Mhm. Also ich glaube, dass das auf einer persönlichen Ebene eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist. Ich glaube aber auch, dass das sehr schwierig ist, top-down von der Regierung zu machen, sondern es liegt schon, ich bin jemand, in all meinen Büchern geht es letztlich, du hast immer eine Wahl, du kannst immer eine Entscheidung treffen. Du musst auch selber, das betrifft jetzt primär uns Älteren, niemand hindert uns daran, Kontakt zu Jüngeren aufzunehmen und zwar nicht nur zu den eigenen Kindern und zu den eigenen Enkelkindern, weil das ist eigentlich noch immer Komfortzone, sondern zu anderen. Aber es hindert auch niemand Jüngere daran, zu einem Älteren zu gehen und zu sagen, kannst du mir da helfen können? Also das Schöne für mich war eben, dass zwei Papa-Schüler, die ich für das Buch interviewt habe, sich dann bei mir gemeldet haben und gesagt haben, sie finden, ich mache tolle Dinge, ob sie pro bono bei mir mittun können. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja,
und das sind auch echte Win-Win-Situationen. Aber da geht schon auch darum, dass der Einzelne einmal von sich aus eine Initiative, das ist zumindest meine Philosophie, nicht immer darauf zu warten, dass die Regierung oder dass irgendwer was tut. Ich glaube, es gibt einen zweiten, der in dem Buch vorkommt, der Julian Rottenbuchner, der in Delft Raumfahrttechnologie studiert und der sagt, er hat schon einen Mentalitätsunterschied zwischen den Niederlanden und Österreich gefunden, was sozusagen die Bereitschaft ist, sich auf Neues einzulassen, den Jungen eine Chance zu geben. Hast du das auch so empfunden, dass da eine andere Mentalität herrscht?
Ja, total. Also wie gesagt, ein Grund, warum ich auch weggegangen bin aus Österreich, war, weil ich das Gefühl hatte, dass Studien noch sehr veraltet sind, sehr traditionell geprägt und noch nicht so der modernen Zeit angepasst sind. Und das habe ich in den Niederlanden ganz anders empfunden. Also da werden die Studienpläne fast jährlich erneuert und geschaut, okay, wie können wir neue Entwicklungen reinnehmen. Meine Uni bringt jedes Semester fast neue Kurse auch raus. Und ich finde, das hat man in Österreich viel weniger das Gefühl, dass da die Veränderung auch angenommen wird. Und das finde ich ein bisschen schade oft, ja, dass wir doch oft sehr traditionell
denken. Auch an der WU jetzt, hast du das Gefühl?
Ja, wobei ich sagen muss, ich studiere vielleicht was Spezielleres, eben weil es auch ein neues Studium ist. Und da merkt man schon, dass sie versuchen, das auch der Zeit anzupassen. Also ich finde, da merkt man schon Bemühungen in gewisse Richtungen. Aber im Bachelorstudium zum Beispiel, weil ich habe auch ein paar Kurse noch im Bachelorstudium belegt, finde ich, dass es doch noch eher traditionell ist.
Gibt es sowas wie eine österreichische Mentalität, die sozusagen uns ein bisschen daran hindert, das Neue zumindest als offensiver anzugehen, würdest du das so sagen?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen in unserer DNA drinnen, bequem zu sein und
Wobei den Niederlanden muss man ja mit allen Vor- und Nachteilen muss man sagen, das war ja doch, es war ein Handelsvolk, ein Reisevolk, ein Volk, das an unterschiedlichen Plätzen in der Welt immer präsent war. Wir Österreicher, wir haben ja Gott sei Dank oder damals keine Kolonien gehabt. Wir sind eigentlich immer sehr auf Mitteleuropa konzentriert gewesen. Kann das auch irgendein Unterschied sein?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, das sieht man auch darin, dass sie sehr handelsorientiert sind, dass sie fast nur englische Studiengänge anbieten. Also da gibt's in den Niederlanden gibt es ja kaum noch Studiengänge auf Niederländisch, das wirklich, man sagt doch, dass Niederländisch eine sterbende Sprache ist, weil alle die englische Sprache wirklich perfekt beherrschen. Mhm. Und dadurch, dass sie so viele Leute aus dem Ausland aufnehmen, aber selbst auch viel mit dem Ausland zu tun haben, verlieren sie ein bisschen ihre eigene DNA vielleicht auch in diesem Prozess. Also das ist natürlich wahrscheinlich hat das zwei Seiten auf jeden Fall. Ja.
Ja, machen wir es jetzt ein bisschen gemütlicher, schalten wir ein bisschen auf Kaffeehaus um, obwohl wir hier nur Wasser haben. Aber lass mich ein bisschen an deiner Lebenswelt teilnehmen. Schaust du gerne Filme und Serien?
Ja.
Was für mich eine spannende Frage ist, ich bin ja aufgewachsen in meiner Kindheit und meiner Jugend, also da war die großen Filme waren Ben Hur, Lawrence from Arabia, El Cid, Spartacus, sagte das noch irgendwas?
Eher nicht.
Kein einziger davon.
Nein.
Weil das habe ich schon sehr, das bist nicht die Einzige, das finde ich mich schon interessant, dass es zwar in der Musik, also die Beatles, die werden dir was sagen und die Rolling Stones, die leben ja noch immer, ich glaube, die leben überhaupt ewig.
Schaut so aus.
Aber während bei den Filmen, also in meiner Generation wirst du niemanden treffen, der nicht alle vier Filme, und die sind auch alle großartig, aber das finde ich interessant in deiner Generation, dass sozusagen dieses filmische Erbe, dieses kulturelle Erbe da völlig... Stanley Kubrick sagt ja noch was?
Mhm.
Also wahrscheinlich im 20. Jahrhundert der große Filmregisseur mit Odyssee 2001 und vielen anderen Filmen. Aber es ist ganz interessant, dass da so einen Bruch gibt.
Mhm.
Weißt du übrigens, was da... Also Kaufkraft bereinigt, der erfolgreichste Film nach wie vor aller Zeiten ist?
Nein, Titanic.
Ja, Titanic ist schon sehr gut. Titanic ist der drittbeste, der zweitbeste ist Avatar.
Ja.
Und die Avenger Games, die sind aber da mit Abstand aus dem Jahr 1936 vom Winde verweht, sagt dir wahrscheinlich gar nichts. Ein Südstaaten-Epos.
Ja, sagt dir da was.
Der ist eigentlich Kaufkraft bereinigt, noch immer der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Wahnsinn, ja.
Was ist mit den Büchern? Welche Bücher kannst du empfehlen?
Welche Bücher kann ich empfehlen?
Du?
Verschieden.
Also außer Uniskripten?
Ja, die nehmen gerade eher. Ja, ich muss sagen, wenn ich viel von der Uni zu lesen habe, dann schalte ich sehr zurück, was mein Freizeitlesen betrifft. Ein Autor, der mir sehr gefällt, ist Stefan Zweig tatsächlich.
Super,
ja. Den haben wir nämlich in der Schule damals lesen müssen, aber ich war irgendwie... Ich habe mich so, ich weiß auch nicht, wiedergefunden in seinen Geschichten. Und ich habe dann wirklich eine Geschichtensammlung von ihm gelesen. Und ich fand wirklich, dass der tolle...
Hast du seine großen Biografien gelesen?
Nein, also habe ich nicht.
Joseph Fouché über den französischen Polizeiminister, also quasi die Geschichte eines Opportunisten, war damals ein Weltbestseller.
Okay, muss ich mir...
Dann Marie Antoinette... Bildnis eines mittelmäßigen Charakters, auch eine sehr spannende Geschichte, weil wir die Marie Antoinette ja immer so in einem bestimmten Kastel drin haben, dass sie eine viel differenziertere Persönlichkeit war und dass eigentlich ihre großen Momente erst knapp vor der Hinrichtung gekommen sind, weil ihr Mann, der Ludwig da irgendwas, der war Ludwig da wievielte, ich habe das ja schon wieder, egal.
Geschichte ist auch nicht.
Genau. Jedenfalls sie ihn dann sehr unterstützt hat, weil er ja eigentlich ein sehr schwacher König war.
Mhm.
Und sie ihm aber gesagt hat, du musst zumindest wie ein König sterben und sozusagen aufrecht in den Tod gehen.
Mhm.
Und sie dann eigentlich ihre stärkste Zeit in ihrem Leben hatte. Also Marie Antoinette, eine berühmte... Dann Magellan, der Erste, der die Welt umrundet hat und so, also Stefan Zweig. Und natürlich, wo man viel geschichtlich lernen kann, die Welt von gestern. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ist so seine, das ist eigentlich auch einer sein.
Ja.
Also das freut mich sehr.
Hast du vielleicht Bücher, die...
Naja, ich habe sehr viele. Ich wiederhole jetzt. Also, wenn ich selber Bücher schreibe, lese ich sehr, sehr viel Sachbücher. Ich lese sehr gerne Biografien, also im Augenblick Elon Musk, den übrigens alle Popperschüler hassen, oder zumindest die, die ich interviewt habe. Aber er ist eine Mischung zwischen einem sicher einem sehr wahnsinnigen und nicht sehr empathischen Menschen, aber auf der anderen Seite schon ein großes Genie, der einfach mehrere Branchen revolutioniert hat. Mhm. Und die Biografie, die jetzt Walter Isaacson geschrieben hat, der ja auch die Steve Jobs Biografie, der auch kein einfacher war, geschrieben hat, die schon sehr, sehr gut recherchiert und sehr differenziert geschrieben. Mhm. Also von den großen amerikanischen Autoren, ist es Jonathan Franzen, den ich sehr schätze. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Berühmt geworden mit dem Buch Korrekturen, dann Freiheit, jetzt das letzte Crossroads. An sich, ich bin sonst eher einer, der sehr handlungsgetrieben ist, aber was der Jonathan Franzen sensationell macht, er schaut sich die Menschen wie mit einem Elektronenmikroskop an und geht extrem in ihre Psyche hinein und wo und deckt Schicht für Schicht sozusagen, warum sind Menschen so, wie sie sind. Es gibt ja bei ihm nie strahlende Helden, es gibt aber auch nicht die ganz Bösen, sondern es gibt einfach diese Differenziertheit und das gefällt mir beim Jonathan Franzen sehr gut.
Ja, das sind auch meine Lieblingsgeschichten, wenn es nicht nur die Guten und die Bösen gibt, sondern das viel, viel mehr Schichten hat irgendwie und niemand Gutes, auch noch niemand Böses, sondern jeder von irgendwo herkommt. Ja.
Und wenn dir Stefan Zweig gefällt, dann, das war damals zu seinen Zeiten sicher so populär wie der Zweig, ist aber heute ein bisschen untergegangen, das ist Franz Werfel, ich weiß nicht, ob der Franz Werfel was sagt. Also für mich sein Hauptwerk ist Der Stern der Ungeborenen, das hat er, an dem er da 20 Jahre lang geschrieben und hat zwei Tage vor seinem Tod die letzte Seite fertig geschrieben und dann ist er
geschrieben.
Das ist eigentlich der erste moderne Science-Fiction-Roman, sehr, sehr literarisch geschrieben. Also das ist, und dann bin ich natürlich ein Hermann Hesse-Fan, muss ich gestehen. Wobei das zeigt, wenn du das falsche Buch zum falschen Zeitpunkt liest, dann wird es nichts, weil das erste Buch, das ich vom Hesse gelesen habe, war der Steppenwolf, den, wenn man den als 17-, 18-Jähriger liest, kann man überhaupt nichts damit anfangen, weil es ist so ein frustriertes Buch eines Siddhartha und Nazis und Goldman, und da tut man sich dann leicht. Aber sein Hauptwerk ist das Gasbärenspiel. Ich habe ja dann selber so ein kleines Gasbärenspiel entwickelt, nämlich im Stift Melk, die Waldzell-Meetings, Waldzell ist der Ort, wo die Gasbärenspieler in Stefan Zweigs, in Hermann Hesses Glasbärenspiel, ihr Glasbärenspiel spielt. Und das habe ich so eine faszinierende Idee gefunden, das in einem Kloster dann auch wirklich zu versuchen. Aber das führt jetzt zu weit, ja. Du hast viel zu sagen, ich nehme an, du schaust hier und da TED Talks.
Ja.
Wenn du selbst die Chance kriegen würdest, einen TED Talk zu halten, worüber würdest du denn gerne sprechen? Was wäre deine Botschaft an die Welt?
Ich würde sprechen, ich glaube, über die Kraft der Meditation tatsächlich. Ich glaube, ich habe Meditation für mich entdeckt vor ein paar Jahren. Bin da mal mehr, mal weniger konsequent, aber es hilft mir extrem und ich glaube, es würde jedem sehr helfen, einfach sich wirklich 10 Minuten am Tag zu nehmen, wo man seine Gedanken einfach runterfährt, weil es kommt dann bei mir immer so viel hoch, dass ich über den Tag unbewusst vielleicht verdrängen, was aber dann auf längere Zeit, glaube ich, dann zu psychischer Belastung führen würde. Und ich merke einfach, dass ich damit sehr viele Dinge einfach abfange und mit mir selbst behandeln kann. Also da dann doch hinschauen kann und das dann für mich verarbeiten kann. Ja.
Und welche Methode meditierst du?
Ich meditiere einfach für mich selbst für 10 Minuten und versuche meine Gedanken quasi runterzufahren, also quasi versuchen nichts zu denken, wenn das Sinn macht, also versuchen, die Gedanken kommen zu lassen, aber dann auch wieder gehen zu lassen. Es erfordert einiges an Übung, es ist am Anfang schwer, weil man auch schnell, man hat immer das Gefühl, man macht es nicht richtig, aber irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man merkt, okay, ich glaube, das ist es dann. Und dann
ist es gleich wieder weg.
Genau, dann ist es gleich wieder weg, aber dann muss man dranbleiben, weil dann dieser Moment wird immer größer und wenn man dann mal dort ist, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr rewarding, ja.
Also ich unterstütze das sehr. Ich habe lange damit gekämpft, die für mich richtige Methode zu finden, deswegen sage ich das.
Ja.
Ich war sogar in einem Zen-Kloster in Amerika eine Woche lang, aber das hat alles nicht funktioniert in Wirklichkeit. Und ich habe dann in vielen Büchern und Interviews mit prominenten Amerikanern, vor allem aus allen Bereichen, wenn man ihnen die Frage gestellt hat, wie entspannst du dich, dann haben die alle gesagt, mit transzendentaler Meditation. Und irgendwann habe ich das mir dann genau angeschaut, was das ist. Und es gibt in Wien auch tatsächlich ein Institut. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte, kostet auch Geld, aber überschaubar. Und ich mache jetzt schon seit 3 Jahren transzendentale Meditation.
Okay, was genau ist das?
Das hat zwei Zaubertricks, die zumindest mich sehr ansprechen. Also ich habe das über die Atmung versucht, ich habe das über den Körper versucht. Das hat nie wirklich funktioniert. Transzendentale Meditation hat 2 große Vorteile. Das erste, du machst das auf einem Sessel sitzend, was schon mal wahnsinnig angenehm ist und entspannend. Und das zweite, du machst das mit einem Mantra. Das heißt, du hast einen Lehrer, der dir dein Mantra tippt. Ein Mantra ist ein Wort ohne Bedeutung. Mhm. Also das berühmt bekannteste Mantra ist Om, aber das ist sinnlos, weil das kennt jeder. Das heißt, du kriegst ein Mantra und dieses Mantra hilft dir, wann immer du dich jetzt in einen Gedanken verlierst, denkst du an dein Mantra und dein Mantra holt dich wieder runter, ja, weil das sozusagen das Gehirn ein bisschen verwirrt. Und was ich auch gelernt habe, ist eben, genau wie du es gesagt hast, an nichts denken ist nicht möglich, aber dass Meditation so einen Zyklus von Auf und Ab durchläuft und wenn du einmal einen Tag, eine Meditationssession haben, wo du überhaupt aus deinen Gedanken nicht rauskommst, dann sagen die bei der transzendentalen Meditation, das macht überhaupt nichts. Ja, ja. Das ist jetzt offensichtlich das, was du brauchst und auch das hilft dir, dich zu entspannen. Ja, also in meinem vorletzten Buch, das Die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft, da geht es sehr darum, dass wir so unser tägliches Ritual brauchen. Das kann eine körperliche Geschichte sein, das kann Meditation sein, aber ich glaube, transzendentale Meditation ist insofern auch die einzige Herausforderung, ist die zeitliche, weil du sollst das eigentlich 2-mal am Tag jeweils 15 bis 20 Minuten machen. Das halte ich nicht immer durch, aber ich halte es jetzt eigentlich schon sehr, sehr gut durch.
Ja, okay, super, Wahnsinn. Ja, ich glaube, gerade beim Meditieren ist man immer so hart zu sich selbst und glaubt immer, man macht es nicht richtig.
Genau, und das ist das Tolle beim transzendentalen Meditation, dass die sagen, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Und für mich, ehrlich gesagt, das zweite Gute ist, dass man es auf einem Sessel sitzend machen kann, weil diese Verschränkungen da, die haben mir da nie gut getan. Du bist ein bisschen in der Welt herumgekommen. Derzeit, wir haben diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine, der ist ja nur ein paar hundert Kilometer entfernt. Wir haben jetzt den Krieg im Gaza. Ich möchte jetzt nicht politisch darüber diskutieren, weil es alles furchtbar und schrecklich. Aber wie nahe geht dir das und deinen Freunden und wie redet ihr darüber?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr schwierig, weil es nimmt mich sehr mit. Das heißt, ich muss zugeben, ich habe die letzten Wochen einfach keine Nachrichten mehr geschaut. Also, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, ich bin sehr politisch interessiert, ich habe ja auch eigentlich in die Richtung studiert, aber irgendwann geht mir das so nahe, dass ich einfach mir die ganzen Schreckensmeldungen nicht mehr anhören kann, muss ich echt sagen. Und dann hilft es mir einfach nur, wenn ich mich davon irgendwie distanziere, weil ich weiß, sonst bin ich so gefangen in diesem emotionalen, also so Empathie. Ich finde, man kann ja da auch nicht stumpf werden dann. Also mir fällt das total schwer, mich da abzugrenzen. Und ich meinen Freunden geht es, glaube ich, auch ähnlich. Also ich weiß von vielen Menschen, dass sie einfach die Nachrichten nicht mehr so oft schauen, weil es einfach immer nur schlechte Meldungen sind und man einfach so zukunftsverdrossen auch wird. Und ich finde es halt schade, ja.
Wenn man sich aus der geschichtlichen Perspektive anschaut, ist es trotz diesem furchtbaren Kriegen noch immer so, dass wir letztlich die friedlichsten letzten 50 Jahre haben im Vergleich zur Vergangenheit. Das heißt, offensichtlich entwickelt sich der Mensch doch irgendwie in eine positive, eine positive Richtung. Ich bin aufgewachsen mit der großen Angst vor dem Atomkrieg, der damals ja wirklich durchaus denkbar war. Daher meine Frage, hast du irgendeine Vision darüber, dass du glaubst, für deine Generation in 10, 20, 30 Jahren wird sich auch ein Nahostkonflikt lösen, werden sich die Konflikte zwischen Russland und Ukraine, wird es nicht mehr möglich sein, gewaltsam Grenzen zu verschieben. Glaubst du daran? Ist es mehr als ein Glaube? Ist es eine Hoffnung? Wie siehst du die Zukunft der Welt?
Ich hoffe es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass mit der Klimakatastrophe, glaube ich, kommt da schon noch einiges auf uns zu. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das so geht. Also ich glaube, entweder das vereint die Menschen, weil wir einfach quasi einen gemeinsamen Feind und Anführungszeichen haben. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass es ein riesiger Ressourcenkrieg wird und sich die Fronten immer mehr verhärten und es ein globaler Norden gegen globalen Süden wird. Also ich versuche nicht zu viel drüber nachzudenken, weil sonst kriege ich Angst, ja. Aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen, zusammen.
Das ist übrigens auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Gespräche, die ich mit jungen Leuten geführt habe, dass viele natürlich sehr besorgt sind, was die Zukunft der Welt betrifft, Klimawandel und viele andere Themen, dass sie aber, was ihre eigene Zukunft betrifft, erstaunlich zuversichtlich sind. Und den Eindruck habe ich ja bei dir auch und jetzt hier bei diesen Podcast-Gesprächen. Mhm. Das finde ich eigentlich auch irgendwie interessant. Man sagt, für die Welt kann es zwar sehr schwierig werden, aber ich selber werde das schon irgendwie, für mich wird es gut ausgehen. Siehst du das auch so?
Ja, ich denke schon. Also ich bin mir, glaube ich, doch recht selbstsicher, dass ich schon irgendwie meinen Weg finden werde, glaube ich. Wobei ich es dann oft nicht so einfach finde, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben. Ich finde es eher schwierig, die richtige Möglichkeit für mich zu finden und dann zu sagen, das ist das Richtige für mich, weil wir einfach, was ja toll ist, eine riesen Auswahl haben, was wir machen wollen mit unserem Leben.
Aber das stresst euch furchtbar, das bin ich auch schon drauf gekommen.
Ja, total, total. Also vom Studium bis dann, welchen Job man machen will, also es ist nicht einfach. Und ich finde vor allem nicht einfach, weil man ganz auf sich allein gestellt ist, finde ich, am Ende des Tages. Ich finde, man wird auch in der Schule wenig darauf vorbereitet, wo man beruflich hin will und hin soll.
Jetzt kommt die Weisheit des Älteren. Also erst einmal, das ist gut so in der Schule. Sollen wir nicht, ich bin kein Freund davon, zu früh Menschen festzulegen und zu sagen, das ist deine Richtung, weil wir alle, die Zukunft ist offen, weil wir alle nicht wissen, wo es hingehen. Das einzig Wichtige ist, dass man sich von diesen vielen Möglichkeiten nicht erschlagen lässt. Und das Schöne ist, du kannst gar keine falsche Entscheidung treffen, weil sich oft im Leben ja nachher dann herausstellt, dass etwas, was man für völlig sinnlos gehalten hat, sich im Nachhinein als wichtig herausstellt. Das Einzige, es gibt so eine alte Lebensregel zwischen 20 und 30, ist eigentlich egal, was du machst, du sollst nur von möglichst vielen klugen Menschen lernen. Es geht nur um Lernen zwischen 20 und 30, um herauszufinden, wo du eigentlich besonders gut bist. Aber zwischen 30 und 40, da soll man dann schon ein bisschen wissen, in welche Richtung es geht. Ja, es gibt welche, die sich dann noch immer nie entscheiden können. Also wenn man dann mit 45 noch immer ständig die Studienrichtungen wechselt, das wird dann schon schwierig. Also, aber das Schöne ist, das sieht man eigentlich erst im Nachhinein, dass diese Blockierungen, diese Ängste, die man, ich studiere jetzt was Falsches und ich etwas anderes studieren soll, das stellt sich interessanterweise heraus im Nachhinein, das ist nicht das Entscheidende, sondern eigentlich ist es so eine Sammlung von Dingen, die man, es ist sogar sehr gut, das fällt mir auch bei den Popper-Schülern und bei den Schülern in St. Afra, der deutschen Hochbegabtenschule auf, dass die sehr oft Studien und Lebenswege komplett wechseln. Also jetzt nicht von einem Wirtschaftsstudium in ein anderes oder zwischen Wirtschaft und Jus, sondern zwischen Kunst, Wirtschaft, dann wieder Medizin, dann ganz was anderes. Also das finde ich eigentlich eher etwas sehr Positives. Und ich glaube, die Welt wird auch in diese Richtung gehen.
Okay, ja, das ist gut zu hören.
Vielleicht befreit dich das ein bisschen.
Ja.
Kommen wir noch zum letzten Thema, Hochbegabung. Also du weißt, ich habe vor 25 Jahren gemeinsam mit anderen die Sir Karl Popper Schule gegründet, die noch immer die einzige Hochbegabtenschule in Österreich ist. Da gab es damals ziemlich viel Widerstand, den gibt es auch heute teilweise noch. Interessant ist ja, dass man Hochbegabung an sich nicht in Frage stellt. Also sportliche Hochbegabung, dass man Fußballakademien hat, dass man Skiakademien hat, auch in Österreich, wo sportlich besonders talentierte speziell gefördert werden oder dass man Musikschulen für musikalisch besonders Talentierte, aber dass man intellektuell kognitiv Hochbegabte speziell fördert, dagegen hat es immer einen großen Widerstand gegeben. Jetzt einmal zu dir ganz persönlich, dass man sozusagen intellektuell kognitiv besonders begabt ist, findet man ja meistens selbst relativ schnell heraus, auch wenn man es nicht so genau versteht. Wie war denn das bei dir?
Das erzählen mir meine Eltern immer. Also bei mir hat es angefangen, dass ich mit 2 Jahren irgendwie alle Automarken konnte. Also das sind so ganz kuriose Sachen. Oder dass ich habe mit 4 Jahren Schach gelernt und dann habe ich mit meinem Vater immer viel gespielt. Dadurch bin ich auch dazu gekommen. Okay. Ich habe mir auch selbst Lesen beigebracht. Also irgendwie so ganz klassische Sachen, glaube ich. Ja. Ich war früher ein bisschen ein, stereotypisch, bisschen komisch, nerdiges Kind. Ich glaube, das habe ich ein bisschen abgelegt. Ich glaube, ich blende mich schon mittlerweile recht gut, glaube ich, in die Gesellschaft. Hoffe ich zumindest. Aber dann in der Schule ist mir einfach Lernen immer extrem einfach gefallen.
Aber hast du dich dann nicht total gelangweilt, weil du kommst in die Volksschulen, die anderen lernen gerade Sprüche machen und du kannst lesen und schreiben?
Ja, ich bin dann auch interessanterweise ein bisschen auffällig geworden. Also ich habe meine Mitstudenten, ich habe irgendwie immer ein bisschen Unruhe gestiftet dann in der Volksschule. Es ist den Lehrern auch damals schon aufgefallen, glaube ich, dass ich einfach anders gefordert werden müsste.
Wie hast du dann von der Popper-Schule gehört oder deine Eltern?
Eine Lehrerin hat mir das damals vorgeschlagen, in der Unterstufe noch, also meine Mutter am Elternsprechtag, so war das, glaube ich. Und die hat damals in der ersten Klasse, also im ersten, in der ersten Unterstufe vom Gymnasium quasi das meiner Mutter vorgeschlagen, ob ich da nicht hin will, weil das eben eine interessante Schule ist. Und ich habe mir die dann auch angeschaut und ich fand sie sehr, also ich finde irgendwie von Eindruck her einfach sehr positiv. Und auch so ein Riesenunterschied zu meiner Unterstufe, vor allem von der Lehrmethodik her. Also ich finde, wir wurden von den Lehrern noch immer sehr auf Augenhöhe begegnet und quasi, dass wir sind hier, um was zu lernen, aber nicht, weil die Lehrer uns damit ärgern wollen oder weil sie uns zur nächsten Schularbeit drängen müssen. Das habe ich vielmehr so in der Unterstufe wahrgenommen, sondern dass es vielmehr darum geht, dass wir aus sehr intrinsischer Motivation jetzt was lernen wollen. Und das fand ich einen viel besseren Zugang einfach dazu, wie man jungen Leuten was beibringen soll. Ja. Also für mich war die Popschule echt, glaube ich, die beste Erfahrung.
Ja. Das höre ich gerne. Besser kann man es nicht sagen.
Also vielen Dank an dieser Stelle.
Ja. Hast du noch irgendwelche etwas, was du loswerden willst, was dir wichtig ist?
Ich freue mich auf die ganzen Gespräche, die ich mir dann anhören werde.
Ja, ich freue mich auf die Kommentare und die Fragen unserer Zuhörer. Am besten an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast, der jetzt übrigens der Andreas Salcher Podcast heißt, leicht zu merken, wenn Sie den weiterempfehlen oder abonnieren. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für Ihre Zeit.